Hallo, willkommen zu Radio Evolve, unserem Webradio für Bewusstsein und Kultur. Hallo, Rüdiger Sünner. Freut mich sehr, dass du da bist heute.
Mich freut es auch, dass wir heute sprechen.
Schön, schön, dass du da bist. Rüdiger, du bist Filmemacher, Buchautor, Musiker auch ursprünglich, aber hast vor allem mit deinen Filmen ein großes Gebiet, auch kulturelles Gebiet, erforscht, sage ich mal, viele Filme zu Biografien gemacht, zum geheimen Deutschland, zu Menschen wie Paul Celan, Rainer Maria Rilke und viele andere. Und seit ein paar Jahren hast du den Fokus auf Seelenlandschaften gelegt, also bist zu Landschaften gefahren, hast die erkundet, die für dich Seelenlandschaften sind, hast daraus Filme gemacht und, wie ich das verstehe, auch dadurch so erforscht oder erforschen wollen, was eigentlich Seelenlandschaften sind, warum man die so benennen kann. Also du warst in England, Wales, in Irland, jetzt in Deutschland, dein neuer Film. Und vielleicht fangen wir einfach damit an. Was macht denn für dich eine Landschaft zu einer Seelenlandschaft? Was verbindest du damit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr Das ist einerseits eine sehr einfache Frage, wenn ich sage, ich bin seelisch berührt von bestimmten Landschaften. Das kennst du ja auch. Ich unterhalte mich jetzt nach Filmpremieren oft und frage, was ist denn deine Seelenlandschaft? Also jeder kann da was mit anfangen. Das ist spannend und dann kommen die unterschiedlichsten Sachen. Das ist ja so faszinierend an uns Menschen, dass wir da. Neulich sagte eine Bekannte nach dem Schottland-Film, das war wirklich witzig. Sie sagte, also Rüdiger, ich war da noch nie und ich fahre immer nur nach Italien und ich könnte auch nicht sagen, dass Schottland meine Seelenlandschaft war, ist. Aber das war sehr anregend und faszinierend, in was so völlig Fremdes einzutauchen, war für sie ganz fremd. Und trotzdem habe ich sie berührt. Das fand ich eigentlich sehr schön. Ich habe jemanden, dessen Seelenlandschaft das ganz und gar nicht ist, ja, habe ich trotzdem berühren können. Und dann habe ich doch gedacht, vielleicht ist doch auch in jeder Seelenlandschaft doch etwas Allgemeines auch. Etwas, ich sage mal mit C.G. Jung, etwas Archetypisches. Also es lässt einen ja auch die Wüste keinen kalt. Zum Beispiel. Das ist nicht meine Lieblingsseelenlandschaft, aber ich bin auch schon an den Pyramiden gewesen in Ägypten und mit einem Kamel längere Zeit wirklich so durch die Wüste geritten. Und das lässt mich natürlich auch gar nicht kalt. Das ist ja eine Wahnsinnslandschaft, ne? Aber ich habe eben herausgefunden, dass die nordischen oder nördlichen Landschaften zumindest die ersten waren, wo ich immer wieder hingefahren bin und die ich immer wieder erkundet habe, weil die mich bis zu Tränen gerührt haben. Meine Schottlandreisen, das hat nicht lange gedauert. Ich bin in Tränen ausgebrochen bei bestimmten Ortsnamen, bei Lichtstimmungen am Himmel. Und das kann man ja gar nicht so richtig erklären. Also das heißt eine tiefe Berührung. Nicht nur, ach, das ist toll oder so, sondern wirklich bis zu Tränen und ich bin eigentlich immer noch dabei, das zu erforschen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann nichts anders machen, als mich länger an den bestimmten Orten aufhalten, die in diesen Landschaften ganz besonders zu mir sprechen. Also es gibt in Schottland auch Landschaften, die sprechen nicht so zu mir. Und ich mache eine lange Recherche vorher, auch bei dem Deutschlandfilm. Da möchte ich hin, da möchte ich hin, da möchte ich hin. Also es ist sehr viel Recherchearbeit vor. Es ist nicht so, dass ich, meine Freundin, die hilft mir immer, die Christine, dass wir beide in Urlaub fahren und dann nochmal gucken hier und da und dann mache ich mal hier ein Foto oder so. So ist das nicht, ne? Das ist eine richtig intensive Recherchearbeit. Und ich habe eben herausgefunden, dass mich Landschaften und Orte dann besonders packen, wenn da kulturelle und spirituelle Traditionen fühlbar werden, die weit zurückgehen. Das ist alles auch tatsächlich immer mit der Vergangenheit verbunden. Ich war zwar auch in Edinburgh und habe da schöne Aufnahmen eingefangen von den heutigen Menschen in Edinburgh, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich weiß jetzt nicht, ob ich heute mit den Schotten, die in Schottland leben, mich automatisch seelisch tief verbunden fühle und ob die auch das alles so sehen, was ich von ihrer Heimat ihnen erzähle und so. Aber für mich eben als Deutscher, als Europäer, ich kann es mal so sagen, diese Orte sind für mich wie Tunnel, die mich zu spirituellen Wurzeln führen, die zum Teil ganz weit zurückgehen und die ich anders gar nicht zu fassen kriege. Also der Ort macht das, eine heilige Quelle, die Gralsburg von König Arthur, ein heiliger Wald, ein heiliger Berg oder etwas solches, macht es für mich greifbar und plastisch. Was vorher vielleicht in meinem Unbewussten natürlich da war, sonst könnte ich gar nicht darauf ansprechen. Und plötzlich wird es ganz konkret und ganz sinnlich und ganz ergreifend, es ergreift mich dann. Ne? Und das ist für mich eine Seelenlandschaft. Also nicht nur eine Landschaft, die schön ist und wo ich mich erholen kann oder so, sondern die mich konfrontiert, man könnte fast sagen, mit Schichten meines Unbewussten, meiner unbewussten Sehnsüchte nach spirituellen Orten, die ich plötzlich vor mir sehe und wo ich plötzlich da bin und eintauche. Und das erzeugt unglaubliche Glücksgefühle in mir. Das erzeugt, die kann ich gar nicht beschreiben. Und deswegen fahre ich dahin und nehme alle Anstrengungen auf mich und versuche es so schön wie möglich ins Bild zu setzen, um diese Glücksgefühle anderen auch zu übermitteln.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen auch. Warum ist es dir ein Anliegen, diese Orte so zu erkunden, auch ins Bild zu bringen, auch in Sprache zu bringen, auch zu recherchieren und irgendwie auch, ja, dadurch irgendwie auch ins Bewusstsein zu heben oder in die Sichtbarkeit zu heben? Warum ist dir das so ein Anliegen?
Erstmal mache ich die Filme für mich. So, ich bin jetzt 72. Ich habe wirklich viele Filme gemacht, Abendfilme, Dokus über, du hast schon Personen genannt, Rudolf Steiner, C.G. Jung, ganz viele Boys, sehr anstrengende Filme. Und ich habe mir mit 70 gesagt, du machst jetzt nicht mehr solche Dokus, weil es extrem anstrengend ist. Du kannst dir vielleicht vorstellen, was für ein Streitereien es mit Erben gibt, die das nicht ganz toll finden, wie du dich dem verehrten Jungen, dem verehrten Boys näherst, weil du auch was Kritisches sagst und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, ab 70 mache ich nur noch Filme, die nur für mich und die kleiner sind. Am Ende sind die genauso anstrengend jetzt. Ich muss genauso viel recherchieren und rumfragen. Aber ich mache sie doch jetzt für mich. Es ist wie so ein Alterswerk. Aber ich mache sie vielleicht auch noch aus einem anderen Grund. Und zwar habe ich ja lange Zeit Zen-Buddhismus praktiziert. Ich war wirklich 5 Jahre lang, kann man fast sagen, ein Zen-Mönch, der sehr viele Zen-Retreats gemacht hat und in Zen-Klöstern auch zum Teil im Sommer war, bevor ich all diese europäische Spiritualität kennengelernt habe. Und ich kenne viele Deutsche, die über den Umweg, weiß nicht, wie das bei dir ist, über den Umweg über Asien zum Beispiel, dann überhaupt sich mit europäischer Spiritualität beschäftigt haben. Und für mich war das eine ungeheure Entdeckung, wie viel es eben hier auch gibt. Ich brauche keinen Guru aus Indien. Ich kann die Leute faszinierend finden und kann auch viel lernen davon. Aber diese Erkundung jetzt von Seelenlandschaften, der Überbegriff der Reihe heißt auch Seelenlandschaften in Europa. Ich muss jetzt nicht unbedingt nach Amerika oder nach Asien fahren. Ich habe mir schon so einen Plan gemacht. Meine Güte, was es alles in Europa gibt noch. Es ist unfassbar, wie reich Europa an solchen Landschaften noch ist. Und eben auch an spirituellen Traditionen, die wirklich sehr, sehr weit zurückgehen. Wenn du die Höhlen der Schwäbischen Alb nimmst, mal ein Beispiel in Deutschland, wo die Archäologen kleine Venusfiguren, kleine Musikinstrumente, unfassbar schöne Mensch-Tier- Mischformen als Skulpturen gefunden haben, die 40.000 Jahre alt sind. Ja, das hat mich so ergriffen, als ich das vor einigen Jahren, als das ausgegraben wurde und so. Das ist so ein Zeitmaßstab. Es geht wahrscheinlich noch viel weiter zurück. Wenn man sich heute mit der Neandertalerforschung beschäftigt, das ist ein unwahrscheinlich faszinierendes Gebiet. Die Neandertaler haben 300.000 Jahre lang leben können. Das werden wir nicht mehr, das werden wir nicht schaffen. Der Homo sapiens wird es eindeutig nicht schaffen, ne? Aber die haben das geschafft und die Archäologen sagen, vermutlich haben die auch ihre Spiritualität gehabt. Die haben Bestattungsriten gehabt, die haben schon Felszeichnungen gemalt, die haben schon mit Steine gruppiert zu seltsamen Orten. Und da geht die Forschung immer weiter und es geht immer weiter zurück. Und auch im mitteleuropäischen, im deutschen Raum wird man das auch finden, immer mehr. Und das ist ein Anliegen, was vielleicht dann über mich hinausgeht, dass ich das gerne anderen Menschen auch vermitteln möchte. Mit dem Film, mit dem Medium Film.
Und das Spannende, was ich daran finde, auch was du am Anfang angesprochen hast, es gibt ja sowas ganz Spontanes, ne, was du gesagt hast, wenn man nach Seelenlandschaften fragt, dass die einfach aus sich heraus oder so Seelenorte eine bestimmte Anziehung haben oder eine bestimmte Qualität, die Menschen auch benennen können, die auch was mit Ergriffensein zu tun hat. Und gleichzeitig ist das ja etwas, was in unserem Weltbild wenig Raum hat. Also wir spüren das, viel eigentlich spürt das wahrscheinlich jeder Mensch, dass irgendeine Landschaft ihn berührt. Und man sieht es ja auch, wenn man an so Landschaften ist. Ne, ich war jetzt in Wales, an so bestimmten Orten, wo man einfach die Küste wunderschön ist, da trifft man viele Menschen, die einfach ergriffen sind und einfach da sein wollen. Und gleichzeitig ist unser Weltbild so, dass zu sagen, eine Landschaft hat eine Seele oder berührt mich seelisch, darüber jetzt so zu sprechen, da würden wahrscheinlich viele erstmal zögern und sagen, na ja, so ist das nicht gemeint, das war halt so ein Gefühl oder so. Also wie gehst du mit diesen oder wie erlebst du diese Diskrepanz eigentlich von noch vielleicht sogar ja, lebendigem Erleben von der seelischen Verbundenheit, Beziehung auch zur Landschaft, auch zu solchen besonderen Orten, religiösen Orten und diesem ja doch vorwiegend eben materialistischen Weltbild, in dem wir leben, wo das eigentlich alles ja vielleicht eine nette Fantasie ist oder nur so ein Gefühl halt, was man mal so hat und dann geht man wieder in sein rationales Raster rein.
Da muss ich sagen, habe ich viel von indigenen Völkern gelernt und von Anthropologen und Ethnologen. Ich habe neulich ein tolles Buch eines kanadischen Anthropologen gelesen, Eduardo Cohn. Und dieses Buch hat den Titel How Forests Think. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wie Wälder denken. Ne? Es gab schon vorher von dem amerikanischen Ökologen Aldo Leopold, schon in den 50er Jahren gab es schon die Wendung Thinking like a Mountain, hat er in einem Aufsatz geschrieben. Er hat ihm auch, also er hat sozusagen auch die Todsünde für moderne Naturwissenschaften begangen, einem Berg Denken zuzuschreiben. Und das hat dieser Eduardo Cohn auch gemacht. Und beim Eduardo Cohn war es so, dass er 4 Jahre lang bei indigenen Völkern im Amazonas war. Und hat ihr Gefühl für Landschaft und Natur erforscht und hat gefunden, dass das völlig selbstverständlich für sie ist, dass in dem Fall der sie umgebende Wald keine Ansammlung von chemisch analysierbaren Baumzellen oder so ist, sondern ein riesiges, lebendiges Ökotop oder wie man das jetzt nennen will, Biotop. Der ganze Wald spricht. Der sendet Informationen, er denkt, weil er im Austausch, weil die ganzen verschiedenen Tiere, Pflanzen, Bäume sind im ständigen Austausch von Informationen, sie verhalten sich zueinander und man kann wirklich sagen, sie denken, denn sie machen das ja auch nicht blind oder chaotisch oder es ist ja ungeheuer aufeinander abgestimmt. Und da hab ich wahnsinnig viel gelernt und habe dann nach und nach begriffen, dass wir alle ein solches indigenes oder man könnte auch sagen animistisches Erbe immer noch in uns tragen. Wir sind zwar in der materialistischen Gesellschaft und machen uns vielleicht lustig darüber, dass einer sagt, eine Landschaft hat eine Seele, aber schau dir mal einen Gärtner an. der liebevoll, es gibt ja wirklich liebevolle Gärtner oder in jedem botanischen Garten, da huschen Dutzende von denen rum, sich mit kleinen Pflanzen wie mit Individuen beschäftigen. Sie hegen und pflegen und sehen, wenn sie krank sind und so weiter und sehen, wenn sie gesund sind. Dasselbe in einem Zoo natürlich noch viel stärker, die Tierpfleger. Ich gucke total gerne so Serien, so Zoo-Dokus, ja, und denke, in dem nächsten Leben möchte ich gerne Tierpfleger werden. Das ist derartig anrührend, was die für ein intensives Verhältnis zu verschiedenen Tierarten haben. Und da habe ich dann so gelernt, dass es gibt gar nicht hier die Zivilisierten und da die Indigenen. Das ist völliger Quatsch. Das haben wir abgelagert, wir haben es weggelagert in andere Schichten. Das erscheint in Träumen oder in Gefühlen und Fantasien. Aber wir haben das alle auch. Und ganz spannend war natürlich dann die Entdeckung für mich, wenn ich zum Beispiel in Schottland, Irland und so weiter keltische Orte gefunden habe oder in Deutschland germanische Orte. In dem letzten Film besuche ich einige Opfermoore. Das waren so eine der heiligsten Stätten der Germanen, dass auch die Kelten und die Germanen indigene Bevölkerung waren. Also müssen wir nicht zu den Aborigines gehen. Wir haben auch all das hier gehabt. Und wenn du dir die Romantik anguckst, wo dieser Seelenbegriff, diese beseelte Natur, das Nonplusultra war von Herder, Goethe, Eichendorff, Caspar David Friedrich, Richard Wagner, wenn du die alle nimmst, Böcklin in der Malerei. In der Romantik hat es nochmal ganz stark aufgelebt. Unsere indigenen Wurzeln, unser Animismus. Dann ist das natürlich wieder weggegangen und das ist total spannend in der Geschichte zu sehen, wie das mehr nach oben kommt, oft in der Kunst, ja, wie das wieder zurückgedrängt wird, wie das wieder hochkommt. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, Monte Verita, Ascona, die Wandervögel und so weiter, kam das wieder hoch. Nach dem Krieg aus verschiedenen Gründen ging es wieder runter. Die Hippie-Bewegung, New Age, kam das wieder ganz stark hoch. Carlos Castaneda und so weiter, dann wieder zurück. Und das zeigt mir, dass wir das alle in uns tragen und dass auch wir moderne Menschen einen Wald, einen Berg, einen Fluss, das Meer nicht als molekulare Strukturen wahrnehmen, sondern als eigenständige, man könnte fast sagen, Persönlichkeiten, die eine eigene Sprache haben. Ne, man muss dann das Wort seelisch übersetzen. Man muss dann sagen, die haben eine eigene Sprache. Sie haben jeder eine eigene Form von Lebendigkeit. Und warum sollen denn Pflanzen nicht Empfindungsorgane haben? Es gibt inzwischen auch ganz spannende Botaniker, Monica Galliano ist zum Beispiel. Ich meine, ihr habt ja so ein tolles Heft gemacht, fantastisches Heft über solche Sachen. Ich weiß nicht, ob die Monica Galliano da auch drin war, aber da ging es ganz stark in diese Richtung. Die mit Erbsen, die hat ein Liebesverhältnis zu Erbsen, was die über Erbsen rauskriegt, wie feinfühlig Erbsen sind zum Beispiel, ja, und die haben ganz feine Fühler, Feuchtigkeit zu spüren, Bewegungen, Laute zu spüren und so weiter. Und das ist auch eine Seelenlandschaft. Und ich sehe es gar nicht ein, dass wir den Seelenbegriff irgendwie entsorgen müssen. Wie das ja einem viele Naturwissenschaftler nahelegen. Da kann man überlegen, warum die das entsorgen. Ich würde sagen, Jahrtausende hat die allergrößte Rolle gespielt, auch in der Antike. Auch im Mittelalter. Jahrtausende. Warum sollen wir das einfach wegwerfen?
Ja, und das finde ich ja auch eine spannende Bewegung, gerade wo du diese Ausgabe ansprichst, zur Wiederentdeckung des Lebens, wo wir ja doch einige Wissenschaftler auch interviewt haben, auch die Floriane Köchlin, die ein ähnliches Verhältnis zu den Pflanzen hat, oder auch
Ja,
andere,
ja.
ne, wo man merkt, wie auch im menschlichen Bewusstsein, gerade jetzt so in der Spätmoderne, Postmoderne, doch auch vielleicht ein Bewusstsein wächst, was da verloren geht. Ne? Einerseits natürlich auch vielleicht erstmal dieses pure Glücksgefühl, von dem du auch gesprochen hast, das ja irgendwie auch jeder kennt. Ne? Also wenn du an einer Rose vorbeigehst oder einen Sonnenuntergang, also jeder kennt eine Natur, wahrscheinlich eine Natursituation, wo man einfach ein großes Glücksgefühl hat, vielleicht sogar Tränen in den Augen oder Gänsehaut oder so, ne? Also eine ganz eminente Erfahrung von von eigentlich Lebendigkeit. Und ich glaube, da liegt ja auch ganz viel Sehnsucht, diese Verbundenheit irgendwie wieder aufzusuchen, ne? Und dafür gibt es ja auch
Ja.
viele Verweise mit Tiefenökologie und Erfahrungsräumen in der Natur und alles. Gibt es ja ganz viele Dinge und gleichzeitig auch natürlich die ganze ökologische Situation, also was passiert, wenn man Landschaften, Pflanzen, Tiere, Ökosysteme zu Dingen macht, die man eben instrumentell behandeln kann. Und
Ja.
also da wird ja was sichtbar, wo man merkt, es ist nicht nur irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen eine Verarmung, sondern da stirbt richtig was in uns oder verarmt, ja, verarmt oder wird nicht mehr zugänglich in uns selber als Menschen, aber eben auch in dem, wie wir dann mit der lebendigen Welt umgehen. Und erlebst du das auch so, dass es da diese Sehnsucht gibt oder diese so ein Stück weit der Versuch, das auch wieder oder neu zu finden, diese Verbundenheit?
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, zum Beispiel gibt es, wenn du in der Buchhandlung bist, auch meistens in den spirituellen Abteilungen, es gibt ganz viele Kultplatzführer oder Kraftortführer und so. Wirklich, da habe ich mich zum Teil auch mit beschäftigt. Natürlich, weil ja, habe ich auch Inspirationen rausbekommen. Viele finde ich jetzt nicht so gut, die sind mir dann irgendwie zu esoterisch oder ist mir alles zu ungenau. Aber es gibt sehr viel davon. Ich war erstaunt, wie viel es davon gibt. Das heißt, das sind Angebote für Wanderer, ne, oder für Urlauber. Fahrt nicht irgendwo hin und esst irgendwo ein Eis auf einer Terrasse von einem schönen Waldcafé, sondern da ist noch was anderes. Geht mal zu diesem Stein. Warum heißt der denn Teufelsstein? Oder geht mal zu diesem See. Oder da gibt es was Märchenhaftes. Der Wald ist auch ein Märchenbereich, ja. Und das ist ein Beispiel dafür, warum Leute gerne dann auch mal so eine Art Urlaub machen. Und ich habe ja auch ein Buch jetzt zu dem Film verfasst und ich habe eigentlich mich auch bemüht, da einen besonders guten, wenn man so will, Kraftortführer oder Kultplatzführer zu schreiben, der auch archäologisch fundiert ist und so weiter, der auch den Missbrauch solcher Orte, zum Beispiel durch die Nazizeit, zum Teil thematisiert. Und da gibt es einen Trend oder da gibt es ein Interesse dran. Und dann gibt es eben diese wunderbare neue literarische Gattung des Nature Writing. Ich habe jetzt Robert McFarlane, ne, habe ich jetzt da die Besprechung von diesem, also es ist ein unfassbares Buch, sind Flüsse Lebewesen. Es ist ein Mega-Bestseller und es ist auch irrsinnig gut. Also ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo jetzt der Fluss als Seelenlandschaft so eindringlich beschworen wurde. Und Robert McFarlane ist ein Autor, der viel gelesen wird und der das auch richtig gut kann. Ne? Und Andreas Weber schreibt wunderbare Sachen. Den habt ihr ja auch oft zu Gast. Ne? Es gibt auch im deutschsprachigen Raum solche Leute. Und das wird immer mehr. Und das, wie du sagst, das ist eine Sehnsucht, die wird inzwischen auch erkannt und die wird von Künstlern bedient, aber eben auch von Anthropologen und von Ethnologen. Es gibt, das ist ja ganz komisch, es gibt ja im Fernsehen, gibt es ja zum Teil viele Dokus über Schamanen aus Ecuador oder über die Aborigines oder über Tibet und so, ne? Das heißt, aber es gibt nicht so Filme wie meinen jetzt über diese deutschen Seenlandschaften. Das Ganze, es gibt Heimat, es gibt so lokalpatriotische Filme, die heißen dann Sagenhaft oder Wunderschöne. Da werden auch schöne Orte in Deutschland aufgesucht. Aber ganz anders. Da spielt zum Beispiel dieser animistische Aspekt oder der spirituelle überhaupt keine Rolle. Als ob das noch so ein bisschen fremd und tabu ist. Aber wenn die jetzt hier zu den Aborigines in Australien fahren und diesen roten magischen Berg da filmen, dann darf das sein. Über Indigenen in Nordamerika oder so, ne? Und das würden ja wie soll ich sagen, das würden ja diese Redakteure nicht machen, wenn die nicht auch spüren würden, dass es da ein Bedürfnis gibt. Über Schamanismus in allem möglichen Lateinamerika und so gibt es tatsächlich öfter Filme, die auch nicht abwertend sind. Die haben eine gewisse Respekthaltung. Die wissen, das ist fremd und das ist nicht ganz unseres, aber die haben einen Respekt. Und ich hoffe, aber das wird noch dauern, kann man überlegen, warum, dass eben auch Landschaften hier im europäischen Österreich, Schweiz, gibt es ja auch tolle Landschaften, Deutschland, dass das nachzieht, ja, also dass wir das auch dürfen. Wir dürfen die auch als spirituelle Landschaften sehen. Es ist noch nicht so weit. Also da haben gerade auch wir Deutsche eine ganz seltsame Befangenheit.
Ja, vielleicht können wir da auch noch drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja etwas, was du auch, mit dem du dich auch befasst hast. Also auch, gerade auch in einem deiner ersten Filme mit der schwarzen Sonne, also auch wie Spiritualität und auch Spiritualität, die mit Landschaft, mit heiligen Orten verbunden ist, auch missbraucht wurde. Und dadurch ja vielleicht auch, ja, da etwas ein bisschen abgeschnitten hat, auch kulturell oder für uns als Kultur, gerade in Deutschland, Österreich vielleicht auch, wo da so eine, ja, wie du sagst, so eine Befangenheit ist oder sowas, ja, etwas. Die Erfahrung, wie das eben auch missbraucht werden kann, wenn das zu so einer so was Ausschließendem wird und so einer ganz starken Identität führt und alles ist dann germanisch und das ist sozusagen Beweis dafür, dass es hier eine Rasse, eine überlegene Rasse ist und all solche Gedanken. Wie gehst du damit um, wenn du Filme machst? Jetzt hast du auch einen über Deutschland gemacht, da bist du natürlich mitten rein in dieses Feld. Ist ein bisschen einfacher in Wales oder Irland, das ist dann doch irgendwie unbelasteter und
Ja.
in Irland gesteht man das irgendwie zu, das ist irgendwie sowieso, ne? Also da ist es greifbar so durch dieses ganze irisch-keltische. Und wie gehst du damit um, mit diesem, ja, mit dieser Situation.
Also ich sage jetzt mal von der anderen Seite. Ich glaube, wenn ich jetzt tiefer recherchieren würde in die Geschichte von Irland, könnte ich auch so etwas wie einen nationalistischen Missbrauch keltischer Orte finden. Da bin ich ganz sicher. Das heißt, das sind nicht die Sauberen und die Reinen und wir Deutschen sind die Bösen. Dasselbe würde ich für Wales auch behaupten. Da müssen wir ein bisschen tiefer graben. Das ist uns ja ein bisschen entlegen, diese Länder. Da haben wir den kulturellen Zugang nicht so zu. Ich weiß zum Beispiel, dass in England diese ganzen König-Artus-Mythen extrem nationalistisch missbraucht worden ist. Sowieso der Superkönig, König Arthur, das ist typisch britisch und so weiter. Auch im Ersten Weltkrieg zum Beispiel. Ne? Also da wissen wir wenig drüber. Wir wissen aber sehr viel, was die Nazis gemacht haben. Das wird jeden Tag praktisch uns nochmal neu erzählt. Und Beispiel Externstein im Teutoburger Wald, fängt mein Film an. Das ist ein unglaublich vibrierender Ort, wo wahnsinnig viele Schichten übereinander liegen. Also das ist wirklich ein ganz besonderer Ort, weil zum Beispiel von den archäologischen Erkundungen her, von der archäologischen Forschung her, gibt es keinen einzigen Hinweis, dass das irgendwann von den Germanen als Kultstätte gebraucht worden ist. Es gibt Flintsteinfunde, also Feuersteinfunde aus der Altsteinzeit von vor 12.000 Jahren, Mittelsteinzeit, Mesolithikum eigentlich, wo man sagen kann, da haben Jäger gerastet oder haben Jäger Unterschlupf gefunden. Die haben sich da aufgehalten. Und die nächsten Funde sind aus dem frühen Mittelalter. Also genau die Epoche der Kelten und der Germanen, also Eisenzeit, wenn man das archäologisch so datiert, da gibt es gar nichts. Ja? Und die Landesarchäologin Uta Halle, mit der ich mich darüber unterhalten habe, wie keiner die Externsteine erforscht hat, die hat mir erzählt, wenn sie das irgendwie in Vorträgen vorträgt, dass da überhaupt keine Spuren von Germanen sind. Da meldet sich irgendein Neonazi oder ein Rechter und sagt, ja, weil die Germanen eben sehr sauber waren, die haben alles weggeräumt. Deutsche Sauberkeit, ja, schon in der Urzeit. Deswegen ist da nichts. Ne? Die haben alles in Papierkörbe getan oder im Müllbeutel und so. So waren die eben, ne? Natürlich völliger Unsinn. Das heißt, es ist ein reines Konstrukt von der völkischen Bewegung. Das kann man ganz genau nachweisen. Das geht am Ende des 19. Jahrhunderts los, dass nun die Externsteine der zentrale germanische Kultort waren. Und dann wird das, ich nenne das im Film der ewige deutsche Minderwertigkeitskomplex. Das wird nicht nur so behauptet, sondern das wird auch grenzenlos überhöht. Das ist das überlegene Kultur, die arische, die nordische Kultur, dieser ständige Überlegenheitsfimmel, ja, den die dann da dran gehängt haben. Und das hat die Sache natürlich angesäuert, oder wie soll ich mal sagen, bis heute treffen sich auch Neonazis an den Externsteinen. Und ich habe da an der Sommersonnenwende, ich glaube, das war 1995, gedreht. Das ist in der schwarzen Sonne zu sehen. Das ist eine längere Episode, wo wir wirklich die verschiedensten Leute da interviewt haben an den Externsteinen. Und das war eine bunte Mischung von Hippies und Neogermanen und so weiter. Aber da gibt's auch Rechte. Das ist auch immer noch ein Kultort der Rechten. Und dieser Mythos, dass das was Germanisches ist, der wird immer noch aufrechterhalten. Und ich brauchte wirklich eine längere Zeit, um diesen Ort für mich, wie soll ich das mal sagen, davon wieder zu reinigen. Von diesem ganzen Quatsch, du kannst ja nicht vorstellen, könnte ich jetzt eine halbe Stunde darüber erzählen, was da für ein Unsinn reininterpretiert wird. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Hat mit Atlantis zu tun und was weiß ich alles. Ne? Und als ich aber erfahren habe, dass im 12. und 13. Jahrhundert Eremiten, christliche Eremiten, da drin so eine Art christliches Naturheiligtum errichtet haben. Da gibt es Höhlen und Grotten in den Externsteinen. Und als ich da gedreht habe, wir haben eine Drehgenehmigung ganz früh morgens um 7 Uhr gehabt, da war wirklich niemand da. Das war ein zauberhafter Moment in der Stille, der erwachende Tag und so weiter. Da hab ich mich auch in so eine Höhle gesetzt und hab versucht nachzufinden, welche Art von Christentum früher Eremiten und Mönche in diesem gewaltigen archaischen Steingebirge sozusagen gesucht haben, mitten in einem Wald, wo es wahrscheinlich früher Bären und Adler und Wölfe und alles gab. Und bei Recherchen bin ich dann zum Beispiel auf den Franz von Assisi. Das ist nicht nur in Deutschland so gewesen. Franz von Assisi hat auch in einer Höhle meditiert. Die kann man heute auch besichtigen. Da gibt es was ganz Ähnliches in Italien. Und das war für mich eine sehr schöne Entdeckung, dass ich gar nicht zu irgendeinem imaginierten germanischen Heidentum zwanghaft zurück muss, sondern dass auch frühe Formen des europäischen Christentums in der Natur Gott erleben konnten. Auch in der wilden Natur, interessanterweise. Und das hat mir zum Beispiel diesen Ort neu erschlossen. Und du siehst aber, wenn ich sage, ich war 1995 wirklich das erste Mal da, das hat lange gedauert. Und es bedarf vieler Lektüre und vieler Recherchen und so weiter. Aber man kann diese Orte wieder befreien zu sich selbst, sage ich mal, zu ihrer ursprünglichen Bedeutung. Und die Externsteine sind eben nur ein Beispiel. Da gibt's der ganze Teutoburger Wald ist ja irgendwie nazimäßig infiziert, auch in Wewelsburg, das Hermannsdenkmal und so.
Ja, aber was du ansprichst, ist die Möglichkeit, es auch wieder neu zu erschließen, ne? Und auch irgendwie in diese ursprüngliche Beziehung zu kommen. Und was mich auch an deinem Film irgendwie berührt hat und was ich dich gerne fragen möchte, wie du damit umgehst. Aber wie ich das erlebe, hast du einen sehr imaginativen Zugang dazu, ne? Also du gehst an diese Orte, also du recherchierst sehr viel. Das wird ja jetzt auch deutlich, ne? Du gehst da nicht einfach hin und spürst mal so rein, sozusagen,
Ja,
sondern
ja.
du hast dann profundes Wissen erstmal von dem, was man jetzt über diese Orte weiß. Aber dann gehst du dann doch hin und tust eben auch das. Du spürst, du lässt auch die Imagination einfach mal Bilder kommen. auch was du am Anfang schon mal gesagt hast, diese tiefe Verbundenheit kommt immer wieder so zur Sprache, zur Vergangenheit. Was könnte da sein? Vielleicht welche Qualität, welche Kraft, welcher menschliche Ausdruck hat sich da vielleicht gezeigt? Warum ist dir das so wichtig oder wie gehst du um mit diesem imaginativen Raum, der ja auch was, du hast von den Archetypen gesprochen, der auch sowas im gewissen Sinne Seelisches hat, also überhaupt erstmal so auch was Poetisches, ne, diese inneren Bilder erstmal so wahrzunehmen und zu gucken, oh, was ist da für eine Resonanz? Ja, warum ist dir das wichtig oder warum ist das ein Teil von deinem Forschen?
Naja, mit dem Spüren nochmal. Ich lege schon Wert darauf, dass bei mir Wissen und Fühlen zusammenkommen muss. Ich kenne Leute aus dem esoterischen Milieu, aus dem neuheidnischen Milieu, die sagen, viele Frauen, das will ich überhaupt nicht jetzt abwerten und so, aber das bin nicht ich. Die sagen, die machen es nur mit dem Fühlen. Die gehen an so einen alten Stein und fassen denen einmal die Augen zu und dann sind die auf einmal. Es gibt Leute, die sind auf einmal eine germanische Zauberin von vor 1000 Jahren und wissen das ganz genau und die sind da verbrannt worden und die kriegen dann traumatische Aufwallungen und sowas. Und ich sage jetzt nochmal ausdrücklich, ich will mich überhaupt nicht über die erheben. Ich werde immer toleranter im Alter gegenüber allen möglichen spirituellen Formen, die ich nicht verstehe. Trotzdem merke ich, dass es besser ist. Das heißt nicht kritiklos. Aber ich versuche, jede Form von Häme und Zynismus zu vermeiden oder auch so intellektuelles Überheblichkeitsgefühl, wie ich das zum Beispiel von Historikern und Archäologen manchmal kenne. Die würden nie mit solchen Leuten reden. Nie. Die würden sagen, die sind verrückt. Mache ich nicht. Ich sage aber, das ist nicht mein Zugang. Mein Zugang ist eine Mischung aus Wissen und Erleben, also oder aus Lektüre und aus Intuition. Und es ist sogar so, dass meine Intuition natürlich durch Lektüre, die wird überhaupt nicht getötet, sondern unwahrscheinlich angeregt und belebt. Ja, das sind für mich gar kein, genau wie Denken und Fühlen. Es gibt ja Leute, die auch, das kennst du auch aus der spirituellen Szene, die wettern gegen das Denken. Das muss man gar nicht tun. Es gibt viele Arten des Denkens. Es gibt ein verknöchertes Denken, ein sehr intellektuelles Denken, aber es gibt auch ein imaginatives Denken, ein fließendes Denken, ein empathisches Denken, gibt es auch alles. Und das ist das eine, dass ich da praktisch sehr gerne auch weiß, was andere dazu erforscht haben. Und ich gehe da nicht so blind dann an so einen Ort und lasse mich überrumpeln von irgendeiner Stimmung. Wir wissen ja auch, dass unsere Gefühle uns täuschen können. Bin manchmal erstaunt, wie wenig Leute, es gibt Leute, die das scheinbar gar nicht zu wissen, also gar nicht wissen, aber das ist so. Unser Verstand kann uns betrügen, aber unsere Gefühle können uns auch betrügen. Und dann, wenn du fragst, warum ich das, ist das für mich wichtig, habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, ich fühle dabei auch durchaus ein spirituelles Heimatgefühl. Und das ist eine schöne Sache. Ich bin, wie vielleicht viele Deutsche, bin ich in meinen 20er, 30er Jahren niemals in Deutschland in Urlaub gefahren. Und wenn ich mit anderen gesprochen habe, wo fährst du in Urlaub? Spanien, Frankreich, manche sogar nach Indien und so, aber keiner ist in den Teutoburger Wald oder in den Lüneburger Heide oder sonst wohin gefahren. Das war sogar in gewisser, bei den 68ern, ja. Ich habe ja noch an der Uni studiert, da waren noch die Spätwehen der 68er. Marxisten, Kommunisten an der Uni und so weiter. Auch eigentlich immer noch so eine Post-Nazi-Verarbeitungsphase. Niemand hat gesagt, ach, ich fahre in deutsche Seenlandschaften oder so, du wärst als Verrückter, als Rechter, wärst du so tituliert worden oder der hinterm Mond ist. Und ich habe das auch erst, tatsächlich komischerweise nach der Wende, bin ich das erste Mal in den Harz gefahren. Und ich dachte, meine Güte, was ist das denn? Wernigerode, Stolberg, so alte mittelalterliche Städte. Und dann im Harz diese ganzen Teufelsklippen und also Hexen- und Teufelsnamen gibt es ja en masse im Harz, was auch ein ganz spannendes Thema übrigens ist. Da habe ich mich in dem Buch zum Film intensiver mit beschäftigt, was das genau bedeutet, wo das herkommt. wie alt diese Namen und so weiter sind. Aber ich habe den Harz als eine aufregende deutsche Seelenlandschaft erlebt und jetzt in dem Film auch so gestaltet. Aber erst nach der Wende, also den Ostharz vor allem, ne? Da kommt man, Brocken und so konnte man ja gar nicht hin früher. Und ich sage nochmal, spirituelles Heimatgefühl. Ja, ich merke einfach, dass meiner Seele das gut tut. Nach meinen vielen Exkursen zum Zen-Buddhismus. Ich habe mich auch mit indischer Philosophie beschäftigt und so. Ebenso etwas wie ein spirituelles Heimatgefühl, ein spirituelles Zuhause oder ich weiß nicht, wie ich es formulieren will, auch hier in meinem Heimatland, wo meine Heimatsprache gesprochen wird und wo ich nur geboren bin, zu finden in einer schönen, unideologischen, nicht völkischen, nicht politischen Art und Weise. Das ist jetzt gerade für mich im Alter etwas sehr Wohltuendes. Es gehört irgendwie auch dazu. Wenn man irgendwie sein Leben beendet oder so, was ich jetzt noch nicht tue, aber wenn man sein Leben, wenn man so in so eine Endphase von seinem Leben kommt, ist das schön, sich zu versöhnen mit seiner Heimat.
Ja, und es ist ja, das nochmal aufzugreifen, auch etwas, was viele deiner Filme bewegt. Also auch die Personen, die du porträtiert hast, auch wenn du über das geheime Deutschland, also diese ganze Tradition der Romantik, Filme gemacht hast und eben über Leute wie Beuys oder Rilke. Das waren ja alles Menschen, Künstler, Denker, die, sage ich mal, auch diesen Impuls gefolgt sind, in ganz unterschiedlicher Form, diese spirituellen Tiefendimensionen der deutschen oder europäischen Kultur zu heben oder zu erforschen. Und ja, vielleicht die Frage dazu, warum. Oder vielleicht anders gefragt, in diesem Erforschen auch dieser unterschiedlichen Facetten, ne, diese Menschen wie verschiedene Denker, Dichter, Künstler, Musiker sich mit dieser tiefen Dimension verbunden haben. Jetzt hast du diese Seelenlandschaften als Forschungsbereich. Was zeigt sich da für dich also ich habe den Eindruck, du bist ja da auch auf der Suche nach einem. Nach einer Weltsicht, nach vielleicht einem in der Welt sein, für uns als Europäer, spätmoderne Europäer, die da irgendwie anknüpft oder das aufnimmt oder irgendwie in eine neue Form vielleicht von Erfahrung bringt oder auch Bewusstseinskultur. Wie erlebst du das auch vielleicht in dieser kulturellen Bedeutung davon, an diese Quellen sich wieder anzuschließen oder die zu entdecken?
Nein, das ermöglicht mir ja, zu meiner eigenen individuellen Form von Spiritualität überhaupt vorzudringen. Wer ist mein Gott? Was ist für mich das Göttliche? Ich komme aus Köln. Kölner Dom hat mir nicht viel gesagt. Mein Vater war katholisch. Das hat mir nicht viel gesagt. Ich war nicht religiös. Ich schreibe jetzt gerade so an meiner Autobiografie, also nach so einem autobiografischen Buch, an dem autobiografischen Buch, wo ich die spannende Frage mir stelle: Was war eigentlich in deiner Jugend und Kindheit mit deiner Spiritualität? Kam das irgendwie im Jahre 1998 schwupp aus dem Nichts? Kann ja nicht sein. Also, du kannst sagen, meine letzten 20, 25 Jahre als Filmemacher sind eine Erforschung nach meiner Form von Religiosität, nach meiner Form von Spiritualität, die mit Sicherheit keine konfessionell gebunden ist und wie ich immer mehr rausbekomme, auch keine, in der, ich sag's mal, Transzendenz die wichtigste Rolle spielt. Ich habe Freunde, die sind Gnostiker, die sich wirklich als Gnostiker bezeichnen, die haben einen sehr starken Transzendenzbezug. Ja, die glauben, es gibt ein reines göttliches Urlicht, von dem wir alle abstammen. Das ist aber nicht auf dieser Erde. Und wir sind fast ein bisschen gefangen auf dieser Erde. Und nach dem Tod, wenn wir meditieren oder nach unserem Tod, wenn wir uns geläutert haben, dann kehren wir dazu zurück. Und ich finde immer mehr für mich heraus, dass ich mehr eine immanente, naturverbundene Form der Spiritualität bevorzuge oder dass sie mich überzeugt. Sie überzeugt mich mehr, sie rührt mich mehr an, sie erfüllt mich mehr. Das, was man zum Beispiel mal Pantheismus genannt hat, die ganze Romantik, würde ich sagen, ist eine sehr spannende Bewegung weg von einem orthodoxen Christentum zu solchen pantheistischen Formen. Wobei da ganz spannende Diskussionen sich jetzt für mich ergeben haben. Es gibt ja das Wort Pantheismus, es gibt aber auch das Wort Panentheismus. Und ich habe jetzt so christliche Bekannte, die sagen, nein, wir sind keine Pantheisten, wir sind Panentheisten. Und der kleine Unterschied ist, Gott kann nicht in der Natur aufgehen, Gott kann nicht in der Natur sein. Für uns muss Gott weit außerhalb des Universums als so ein Sonderbereich bestehen bleiben. Ich habe mich übrigens mit dem Eugen Drewermann darüber auch sehr kontrovers unterhalten. Der glaubt das auch. Ich war mal bei ihm zu Besuch und habe ein Interview für meinen C.G. Jung-Film mit ihm gemacht. Und das war sehr spannend, wie sehr stark er darauf bestand, dass Gott werden Sie nicht in der Natur finden, Herr Sünder, hat er mir eindringlich gesagt, ja. Sondern der muss außerhalb des Universums stehen. Die haben dann so einen Naturbegriff, für die ist Natur fressen und gefressen werden. Die sind zum Beispiel noch nicht so weit, wie ihr in diesem tollen letzten, vorletzten Heft wart, wo ein ganz anderer Naturbegriff zum Zuge kam, dass Natur voller Kooperation ist. Nicht nur voller Wettbewerb und Fressen, sondern da ist eine ungeheuer symbiotische, kooperative Ebene ist da drin. Und ja, das heißt, ich habe durch meine Filme und Bücher immer mehr erfahren, was eigentlich meine Form der Spiritualität ist, der ich nicht religiös erzogen wurde. Ich wurde nicht manipuliert, irgendwo hingetrieben zu einer bestimmten Religion, sondern ich habe mir das ganz eigen, Jahr für Jahr habe ich mir das erarbeiten können und bin da tiefer gekommen. Was ist das eigentlich bei dir? Ich bin auch heute ein bisschen weg vom Buddhismus gekommen. Das ist auch spannend. Das ist immer noch hoch respektierte Sache für mich und ich habe ein Zen-Kissen nebenan, da setze ich mich manchmal drauf und kann wunderbar entspannen und runterkommen und mich leer machen. Das habe ich da gelernt. Das habe ich nicht im Christentum gelernt. Das habe ich nicht in der Kirche oder so gelernt, sondern das habe ich durch die Zen-Leute gelernt. Aber ich habe auch mit der Zeit gemerkt, ich bin kein Zen-Buddhist. Also wenn ich durch so einen Wald gehe in Schottland oder in Deutschland oder in Irland am Meer, an diesen Küsten, da lebt für mich das Göttliche auch. Und in allen meinen Filmen spielt die Natur eine allergrößte Rolle. Das ist einer der Hauptdarsteller. Und ich habe auch schon in früheren Filmen bei Porträts von bestimmten Personen Seelenlandschaften gefilmt. Beispiel Rilke. Rilke ist nach Spanien gefahren. Das war für mich eine der unvergesslichsten Reisen meines Lebens, auf den Spuren von Rilke nach Spanien zu fahren. Nach Toledo, nach Ronda, ganz alte Städte, ganz riesige Landschaften. Damals in einer unglaublichen Hitze sind wir da durchgefahren. Ronda, das ist eine Stadt, die auf einem riesigen roten Sandsteinmassiv oben ganz klein oben drauf thront. Ulrike war so fasziniert, dass sie sagte, hoffentlich fällt die da nicht mal runter. Das ist ja bedrohlich. Die kann ja verschlungen werden von diesen riesigen Felsen. Und das habe ich alles miterlebt. Und es war mir wichtig, um den Rilke plastisch darzustellen, auch in seine Seelenlandschaften zu fahren. Du siehst, da habe ich jetzt auch andere europäische Seelenlandschaften schon kennengelernt. Und bei all meinen Protagonisten, das gilt aber auch für Steiner und für Beuys, sogar in gewisser Weise für Paul Celan, auch deren Spiritualität hatte ganz viel mit Naturerfahrung zu tun. Das habe ich auch immer mehr herausbekommen. So, sogar bei der Dorothee Sölle, die christliche Theologin und Mystikspezialistin. Wir haben Freundinnen und Bekannte von ihr erzählt, die war besessen vom Meer. Wenn man mit der irgendwie gewandert ist und eine ist mit ihr in Amerika gewandert über so einen Höhenkamm und da unten war der Ozean. Die hatten beide nur ganz leichte so Sommerschlappen an und die meint, auf einmal ist die Sölle den Abhang darunter. Die andere hat gesagt, was machst du, bist du verrückt, das ist gefährlich. Die wurde magisch angezogen unten von dem Ozean Und hatte auch gerade zum Wasser eine, was ich sehr gut nachvollziehen kann, hatte eine magische Beziehung zum Wasser, auch als christliche Theologin. Die hatte auch stark, würde ich sagen, so ein pantheistisches Element. Und deswegen konnte ich ganz leicht über sie einen Film machen, um das auch herauszustellen. Und
Ja, und was du ja da auch beschreibst und ja auch in diesen unterschiedlichen Personen da ansprichst und auch in deinem Film kommt, in deinem neuen Film kommt es ja, fand ich immer ganz schön, auch wie an so einer, es hatte sowas, wie sagt man, sowas Flimmerndes, Oszillierendes, ne? Wie du diese Orte in ihrer naturreligiösen Präsenz ansprichst und auch, wie das dann im Christlichen überformt wurde, vielleicht auch manchmal dann dem Teufel zugeschrieben wurde. Und das ist ja, und ich erlebe das in Irland oder in Wales, weshalb das für mich auch so Seenlandschaften sind, weil da irgendwie dieses Oszillieren so spürbar ist, dass vielleicht dieser Immanenz und Transzendenz Bezug sich nicht ausschließen müssen, sondern dass die irgendwie zusammenfallen in einer Weise, die dann vielleicht gar nicht mehr so richtig sprachlich zu fassen ist. Klar kann man irgendwie philosophisch sicher irgendwie was zu sagen, aber wo man merkt, da ist irgendwie, dass die Landschaft, das Lebendige, eine Präsenz hat, die man nicht anders als irgendwie geistig auffassen kann, weil es eben so eine Erfahrung ist. Und gleichzeitig merkt, auch wenn Menschen das bezeugen, auch wenn so ein Siedler, ich war da an einem Ort, wo ein Siedler wirklich inmitten der Steilküste sich da sein Ort gebaut hat. Und wenn man da auch meditiert in dieser alten Kapelle und hört dieses Meeresrauschen, da war das für mich so eine Erfahrung, das wird eins, ne? Du merkst, du kannst da nicht einfach so, dieser Gott, den du da spürst, der ist zugleich das Meer, aber zugleich auch das ganze Universum oder vielleicht auch darüber hinaus, aber, und das ist für mich, finde ich, ein spannender, wie soll man sagen, Weg, der auch irgendwie aufzeigt, dass es nicht so ein, vielleicht nicht so ein Entweder-Oder geben muss, sondern auch so eine Integration, die einerseits diese animistischen Wurzeln wertschätzt und auch ehrt oder wie soll man sagen, würdigt und vielleicht lebendig werden lässt, aber auch diesen Transzendenzbezug, der sich ja auch im Christentum und anderen Religionen herausgebildet hat, auch nicht irgendwie jetzt wegwirft und sagt, ja, jetzt alle nur noch irgendwie naturreligiös unterwegs, also dass da vielleicht eine zukünftige Religion, wenn es sowas geben kann in dieser Form, eigentlich mehr was Integrierendes haben kann. Weiß nicht, ob das für dich eine Resonanz
Ja,
hat.
es gibt, ich zitiere in meinem letzten Film einen schönen Satz von Novalis, den er im Anschluss an seinen Roman Heinrich von Ofterdingen gibt es noch von ihm so Notizen und Fragmente. Der wollte auch noch einen zweiten Teil schreiben. Da steht: Aussöhnung der heidnischen Religion mit der christlichen. Wie so ein Motto. Und das ist sehr schön. Wow. Warum sollte man das nicht tun, ne? Ich habe zum Beispiel Freunde so aus dem neuheidnisch-neogermanischen Lager oder Bekannte besser gesagt, die sind voller Groll gegen das Christentum, manchmal so voller Hass. Das ist für die der Feind schlechthin. Die haben ihnen alles weggenommen, ihre ganzen Kultorte zerstört, die haben die Frauen verbrannt, die dann die Hexen waren und so weiter. Und die definieren sich heute eigentlich. Interessanterweise, sie bestimmen ihre Identität immer in der erbitterten Abgrenzung gegen das Christliche. Und abgesehen davon, dass ich das gar nicht gut finde, wenn man seine Identität nur in erbitterter Abgrenzung, ich finde das schon grundsätzlich gar nicht gut, es ist nicht heilsam für uns, das ist für die Seele nicht gut, ne, wenn ich nur durch gegen mich spüre. Ja, das muss man vielleicht als Kind machen. Man geht vielleicht durch so eine Phase durch, um sein Ich zu finden, aber im späteren Alter ist das nicht gut. Und Es vernachlässigt auch den Gedanken, dass es auch andere Formen des Christentums gab. Es gab nicht nur die Inquisition und die Hexenverbrennung und so weiter. Und das habe ich eben gerade in den keltischen Ländern, habe ich das gespürt und gelernt. Ich weiß nicht jetzt, welche Stelle du meinst. In Wales gibt es von St. Gowans, da gibt es eben wirklich unten so eine Kapelle.
Genau
Warst
die,
du
ja.
da? Ja, das ist ein irrsinniger Ort. Ne? Der habe ich in dem Wales-Film auch drin. Wir sind da auch hingefahren. Und das zeigt mir doch, dass da auch Gebet möglich war. Das ist genau nicht in nur einem abgeschlossenen, sagen wir jetzt mal, extremes Gegenbeispiel, der Petersdom. Extrem abgeschlossen, voll bemalt von großen Künstlern, riesig, gigantisch, Weihrauch, Orgelmusik, da dringt aber kein Vogellaut rein. Und ich bin in Irland, bin ich an so Gebetsorten vorbeigekommen, die einfach wie so ein umgestürztes Schiff aussehen. Das sind alte Steinbauten. Ne, stell dir so ein umgestürztes Schiff vor. Das waren die ersten Kirchen in Irland. Da kannst du heute reingehen und kannst dich da auch hinsetzen und meditieren oder nachdenken. Und da habe ich immer durch die Ritzen, da gibt es auch keine Fenster, da gibt es aber so kleine Luken und Ritzen. Da habe ich immer ich habe immer das Meeresrauschen gehört, ich habe den Wind gehört, ich habe die Insekten gehört, ich habe den Vogelgesang gehört. Und was ich ja nicht kannte von meinen heimatlichen Kirchen in Köln, sind ja abgeschlossene Räume, die sind auch bewusst abgeschlossen. Ja. Da wird sogar das Licht, man kann sogar sagen, das Licht wird in diesen Kirchen, die wir kennen, durch farbige Wandmalereien, die Bibeldarstellungen sind, so sollen wir das Licht empfangen. Das Licht ist nicht mysteriöses Licht, sondern es ist die Illumination von Bibelszenen, die wir zur Kenntnis nehmen wollen, und damit sollen wir uns ins Gebet versenken. Und all das war in diesen archaischen irischen Kirchen nicht der Fall. Und ich habe da sozusagen, wie soll ich das mal sagen, da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht, dass ich einerseits nach innen gehen konnte, meditativ. Es war abgedunkelt. Und immer als Hintergrundmusik dieses wunderbare Rauschen, Singen, Flirren, Summen hatte. Und da hab ich verstanden, es gab auch andere Formen des Christentums. Ich habe auf einem irischen Friedhof, wo ja, da fängt es ja schon mit an, das ist nicht einfach nur das starre Kreuz, das ist das Kreuz mit dem Sonnenrad. Da geschieht eine unheimliche Sänftigung durch diese kreisrunde Form um das Kreuz. Und auf einem dieser, und du findest sehr selten, auch in Wales, auch in Schottland, auf diesen keltischen Friedhöfen, findest du sehr selten den Gekreuzigten. Das ist auch interessant. Das sind Sonnenräder, sage ich mal. Da spielen die altkeltischen Sonnenmythologie mit rein. Und oft hängt da so ein kleines Männchen dran, dass er schwebt oder tanzt oder fliegt. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Du hast niemals den brutal gekreuzigten Leidensmann, den du ja in jeder katholischen Kirche hast. Und auf so einem Kreuz an einem irischen Friedhof habe ich auf einmal springende Delfine gesehen. Da dachte ich, das ist schön. Auf dem christlichen Kreuz springen Delfine. Die gehören ja auch noch dazu, zu dem Ganzen. Das kannte ich ja von hier nicht, sowas. Gibt es hier gar nicht. Und es sind so kleine Elemente. Ich habe dann später sehr viel recherchiert zu diesem Begriff keltisches Christentum, Celtic Christianity. Das ist so eine bestimmte Bezeichnung. Gibt es eine ganze Menge Literatur von. Spielt witzigerweise in der Anthroposophie eine große Rolle. Steinhardt hat sich eher zu diesem keltischen Christentum hingezogen gefühlt als zum römischen. Er hat einen Unterschied gemacht. Und deswegen suche ich in meinen Filmen immer auch Orte auf, auch christliche Orte, wo, sag ich mal, Spuren des älteren, vorchristlichen, naturreligiösen noch mitschwingen. Jetzt auch in dem Deutschlandfilm, da kannst du dich vielleicht an den Lichterklinger Hof im Odenwald erinnern. Das ist eine Kapelle mit einem kleinen Brunnen, wo kleine Madonnenfiguren und Opfergaben von Pilgern verstreut sind. Alles ist verfallen, mitten im Wald. Da musst du hinwandern, das ist nicht an irgendeine Straße. Ne? Und da haben wir lange Zeit verbracht und haben dann auch gewusst, dass die Dorfbevölkerung über Jahre, vielleicht über Jahrhunderte, auch diesen ganzen Ort immer noch mit Sagen umsponnen hat, dass da nachts Feen tanzen, dass eine weiße Frau durch diesen Ort schreitet und wenn im Haus des Försters, der in der Nähe war, früher die Kinder krank waren, dann hieß es, heute kommt die weiße Frau und heilt die Kinder. Das heißt, du hast auf einmal einen christlichen Ort, der aber von Märchen und Sagen umsponnen ist, die viel weiter zurückreichen. Und sowas hätte ich zum Beispiel nicht vermutet in Deutschland. Ich kannte solche Sachen aus den keltischen Ländern und war aber hochbeglückt, dass ich das auch mitten im Odenwald gefunden habe. Und da passiert das, was Novalis nennt, die Aussöhnung der heidnischen mit der christlichen Religion. Das fehlt heute total. Darüber kannst du dich mit Sektenbeauftragten nicht richtig unterhalten, muss ich ehrlich sagen. Und mit den Neuheiden auch nicht, weil die, das ist alles polarisiert. Es ist schrecklich in Deutschland. Es ist alles die Wissenschaftler reden nicht mit den Esoterikern, die Neuheiden reden nicht mit den Christen, die Christen nicht mit den Neuheiden, die Rationalisten reden nicht mit den Anthroposophen. Es ist unwahrscheinlich polarisiert. Und ich hoffe nur, dass meine Arbeit, ich sehe mich auch als Vermittler, weil ich eben nicht polarisieren möchte und das auch von Natur aus gar nicht bin. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben meiner Filme. Vermitteln.
Ja, und ich glaube, das tust du auch, ne? Diese verschiedenen Strömungen, auch wie du gesagt hast, Denken und Fühlen zusammenzubringen. Und ein Begriff, der mir jetzt so zum Schluss auch noch kommt, ist eigentlich, was da vielleicht möglich ist, ist wirklich auch so eine Wiederverzauberung der Welt, ne? Wo wir sozusagen auch durch viel dieser Trennungen und auch dieser vielleicht Kämpfe und ausschließenden Haltungen, ne, wie du es eben auch beschrieben hast, ne, eigentlich auch ein bisschen diesen Zugang zur Welt verlieren, der wirklich unser ganzes Menschsein zum Ausdruck bringt und umfasst. Und irgendwie finde ich das so. Ist das so lebendig für mich jetzt auch nach diesem Gespräch mit dir, ne? Dass es wirklich auch um so eine, darum geht, auch diese Welt, in der wir leben und auch dadurch vielleicht unser Menschsein, ja, wieder zu verzaubern, aber eben auch in einer ganz, nicht in so einer schwärmerischen Weise, sondern auch einer auch das Denken mit einbeziehenden Weise und wirklich diese ganze Ganzheit zusammenzubringen, weil das muss ja nicht gegeneinander stehen, sondern kann sich eigentlich miteinander wunderbar befruchten. Und
Ja.
für mich ist auch die Frühromantik so ein Beispiel davon, wo das ja auch
Ja.
Kraft und Kunst und Spiritualität und das muss nicht gegeneinander stehen, sondern kann eigentlich in eine Ganzheit kommen.
Das machst du ja auch in deinen Büchern. Die Poetisierung, das ist ja genau, das ist ja dein Ziel im Grunde auch. Die Poetisierung, die Wiederverzauberung. Ich würde sagen, das mache ich auch mit den filmischen Mitteln. Die Romantisierung sogar. Also jetzt habe ich mich nochmal mit Novalis lange beschäftigt, der ja auch fast völlig vergessen ist. Ein unglaubliches Talent und ein unglaublich umfassender Denker. Dieser berühmte Satz, die Welt muss romantisiert werden. Das heißt, qualitativ potenziert werden. Also das heißt, Romantik, romantisieren, das heißt überhaupt nicht, irgendwie mit irgendeinem Schmuh die Welt mit irgendwelchem Traumtänzertum die Welt zu überdecken, mit so naivem Wunschdenken und alles über alles verhübschen und verniedlichen und so, das heißt das überhaupt nicht. Ne? Das ist auch ein richtig brutales Missverständnis der Romantik. Sondern was Novalis da, glaube ich, mit meint, ist, romantisieren heißt qualitativ potenzieren. Das heißt, einfach einen anderen Blick. Wie er sagt, dass aus dem Bekannten das Unbekannte werden darf, aus dem Endlichen das Unendliche werden darf. Bei einem Stein, bei einem Insekt, bei einer Blume, bei einem kleinen Kind, bei einem riesigen Berg, überall. Und da sind wir wieder bei den indigenen Völkern. Das ist keine entzauberte Welt, weil die genau das immer machen und immer gemacht haben. Und wir im Abendland haben das aus verschiedenen Gründen verloren. Und Das finde ich, also die Romantisierung, die Poetisierung, die Wiederverzauberung der Welt, da brauchst du jetzt ja auch gar keine Konfessionen für. Da brauchst du auch nicht das heidnisch-germanische oder das christliche. Die christlichen Mystiker haben das auch gemacht. Da kann man sagen, da kann man einladen. Wer macht mit? Da hast du eine große kulturelle Bandbreite. Natürlich die Poeten, die Dichter, die Mystiker und so weiter. Du hast sehr viele, die da mithelfen. Und wie gesagt, du machst das mit deinen schönen Büchern, ja? Und ich versuche das mit den Filmen zu machen. Ja, und eure Zeitung ist auch ein Forum dafür, zum Beispiel, ne? Es müsste das noch viel mehr geben und es müsste das noch viel größere Reichweiten haben und so, obwohl das ist ja auch alles, dieser Reichweitenwahn heute mit den sozialen Medien ist auch unselig. Aber ja, das ist eine Hoffnung, dass immer mehr Menschen da sich dran beteiligen. Byung-Chul Han macht das als Philosoph, der Handke macht das. Er hat immer nur das gemacht. Peter Handke ist kein sozialkritischer Schriftsteller, der hat immer nur an der Wiederverzauberung der Welt gearbeitet, zum Beispiel.
Ja, das ist ja auch, finde ich, ein sehr, also auch ein, jetzt sage ich es mal so, auch ein Verdienst von dir, diese viele dieser Impulse auch wieder so ins Bewusstsein zu bringen. Und ja, auch vielen Dank dafür und vielen Dank für das Gespräch, Rüdiger. Hat mich sehr gefreut. Danke dir.
Danke dir. Vielen Dank.
Und vielen Dank an euch als Zuschauende. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss, Kollege.